Der illegale Krieg gegen Kuba, 1961. Kuba gehört zu den Gründerstaaten der UNO. Aber die Weltfriedensorganisation hat die Karibikinseln nicht geschützt. Mit der Schweinebucht-Invasion von 1961 führte das US-Imperium einen illegalen Krieg gegen Kuba, während US-Diplomaten gleichzeitig die UNO durch Lügen lahmlegten. Diese gefährliche Entwicklung führte dazu, dass die Sowjetunion im Geheimen 1962 Raketen auf Kuba stationierte, was die Welt an den Abgrund eines Atomkrieges brachte. Die kubanische Raketenkrise war ein ernster und gefährlicher Augenblick in der jüngsten Menschheitsgeschichte, und noch heute kann man viel über verdeckte Kriegsführung, die Weltfriedensorganisation und die komplexen Interpendenzen der internationalen Politik lernen, wenn man dieses Fallbeispiel ausführlich und im Detail studiert. Eine Revolution in der Karibik. Am 1. Januar 1959 übernahm Revolutionsführer Fidel Castro die Macht in Kuba. Zu Beginn schien ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Kuba und seinem großen Nachbarn, den Vereinigten Staaten, noch möglich. Der gestürzte, korrupte kubanische Präsident Fulgencio Batista war in die Dominikanische Republik geflohen. Fidel Castro führte gerade seinen Triumphzug durch die jubelnde Menge von Santiago nach Havanna, als die Vereinigten Staaten, als zweites Land der Welt, am 7. Januar 1959 die neue kubanische Regierung anerkannten. Auf Einladung der amerikanischen Gesellschaft der Zeitungsverleger besuchte Castro im April 1959 Washington und New York. Wohin auch immer sich der charismatische Castro bewegte, folgten ihm Massen von Zuschauern. Diese Amerikaner mochten Castro und er mochte sie. Zu seinen Begleitern sagte er wiederholt: "Wir sind niemals Amerikanern wie diesen begegnet. Wir kennen nur die Kolonialisten." Doch US-Präsident Dwight Eisenhower mochte weder Castro noch seine politischen Pläne, da er überzeugt war, dass diese Revolution der US-Wirtschaft und den imperialen Interessen der USA in Lateinamerika schaden werde. Daher erteilte Eisenhower dem neuen kubanischen Präsidenten bewusst eine schroffe Ablehnung, indem er Washington während des Castro-Besuchs im April für eine Woche verließ, um in Carolina Golf zu spielen. Castro traf sich stattdessen mit Vizepräsident Richard Nixon. Dieser stellte in einem Memorandum an Eisenhower fest, dass Castro entweder unglaublich naiv über den Kommunismus denkt oder unter kommunistischer Disziplinierung agiert. Mein Eindruck ist letzteres. Präsident Eisenhower schloss sich dieser Bewertung an und beschloss, zusammen mit Nixon, die Revolution in Kuba zu bekämpfen. Am 10. März 1959 legte der äußerst einflussreiche amerikanische Nationale Sicherheitsrat NSC in einer geheimen Sitzung im Weißen Haus fest, dass man Wege suchen müsse, um eine andere Regierung in Kuba an die Macht zu bringen. Damit standen die Zeichen auf Sturm. Washington hatte den Startschuss für einen geheimen Krieg gegen Kuba gegeben. Eisenhower autorisierte die CIA, kubanische Exilanten für die Sabotage von Castros Revolution zu organisieren, zu finanzieren, auszubilden und auszurüsten. Dies war natürlich illegal, denn kein Land darf die Regierung in einem anderen Land durch einen illegalen Krieg ohne UNO-Mandat stürzen. Den Mitgliedern im NSC war bewusst, dass sie mit ihrem Entscheid, die Regierung in Kuba zu stürzen, gegen die UNO-Charta verstießen. Aber es kümmerte sie nicht. Denn Fidel Castro bedrohte die wirtschaftlichen Interessen der USA. Das Herzstück des revolutionären Programms von Castro war die Landreform. Das entsprechende Gesetz wurde im Mai 1959 verabschiedet und im Juni begannen die Enteignungen von amerikanischen Firmen, die wie Kolonialherren weite Teile von Kubas Boden beherrscht hatten. Die Kubaner bezahlten den USA Entschädigungen, doch die amerikanischen Investoren beklagten, dass die Entschädigungen unzureichend seien. Das neue kubanische Agrargesetz, das unter den kubanischen Kleinbauern sehr populär war, begrenzte den Besitz von Boden auf knapp 40 Hektar pro Person, wobei der Boden staatliches Eigentum wurde. Castro sagte später über diese Reform: Sie erzeugte wahrhaft einen Bruch zwischen der Revolution und dem reichsten und am meisten privilegierten Sektor dieses Landes und einen Bruch mit den Vereinigten Staaten. Im Jahre 1960 verschlechterten sich die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba weiter. Kuba setzte die Enteignungen fort und erneut waren US-Investoren betroffen, und zwar im Bereich Boden, Weideland, Ölraffinerien und Hotels. Wie schon in Guatemala traf es erneut die amerikanische United Fruit Company, die in Kuba viel Land besaß. Im Mai 1960 erklärte die kubanische Regierung von Fidel Castro, dass die Enteignung von rund 110.000 Hektar der United Fruit Company abgeschlossen sei. Nunes Jiménez vom kubanischen Institut für Agrarreform erklärte, dass die United Fruit Company mit lediglich 6 Millionen Dollar ausgesetzt zu einer 20-jährigen Bürgschaft entschädigt werde, da unsere Regierung nicht aus Dummköpfen besteht. Die USA hätten über viele Jahre von der Ausbeutung Kubas profitiert, daher sei die geringe Entschädigung gerechtfertigt. Die Kubaner hatten nur ein Exportprodukt, nämlich Zucker, und nur einen Absatzmarkt, die USA. Damit war die kubanische Wirtschaft natürlich sehr verletzlich, und das wussten die USA. In einer Rede vor tausenden Bauern am 29. Januar 1960 drohte Castro, alle Zuckerfabriken in US-Besitz zu enteignen, wenn der US-Kongress den Import von kubanischem Zucker, die sogenannte Zuckerquote, kürzen sollte. Castro drohte, dass alles Eigentum der Yankees bis hin zu den Nägeln in ihren Schuhen enteignet werde, wenn sie versuchen, uns durch Hunger zur Aufgabe zu zwingen. Doch das beeindruckte Washington nicht. Am 31. März 1961 senkten die USA die Zuckerquote auf null. Kuba durfte danach keinen Zucker mehr in die USA verkaufen. Damit war der Wirtschaftskrieg voll entbrannt. Kuba musste dringend neue Absatzmärkte für seinen Zucker erschließen und fand sie auf der anderen Seite des Atlantiks im kommunistischen Lager. Die UdSSR und China zeigten sich bereit, den kubanischen Zucker aufzukaufen. Während sich die amerikanisch-kubanischen Beziehungen immer weiter verschlechterten, wurden die Bindungen zwischen Kuba und der Sowjetunion immer enger. Die Russen erkannten, dass Castro mit Washington im Streit lag, und nutzten diese Gelegenheit, um ihren Einfluss in der Karibik auszubauen. Die Russen boten an, ihr Erdöl gegen kubanischen Zucker zu tauschen. Fidel Castro hielt das für einen guten Handel und am 19. April 1960 erreichte der erste sowjetische Öltanker Wyschinski Kuba mit einer Ladung Rohöl an Bord. Doch die amerikanischen Erdölkonzerne Esso und Texaco und der europäische Erdölkonzern Shell weigerten sich, das sowjetische Rohöl zu verarbeiten. Nach einer Verwarnung, die nichts bewirkte, enteignete Castro die Erdölraffinerien, erklärte sie zum Staatsbesitz Kubas und ließ das Rohöl in die Fertigprodukte Benzin und Diesel veredeln. Brandbomben fallen auf Kuba. Präsident Eisenhower sah mit Argwohn, wie Präsident Castro die kubanische Wirtschaft umbaute. Um seine wirtschaftlichen Interessen zu wahren, wollte das US-Imperium die Regierung Castro unbedingt stürzen, weil ansonsten das Beispiel der kleinen Karibikinsel in anderen Teilen Lateinamerikas zu politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen hätte führen können. Die CIA begann mit jenen Kubanern zu kooperieren, die keine Freude an der kubanischen Revolution hatten. Fidel Castro zum Teil hassten und nach Florida ausgewandert waren. Die CIA wusste, dass diese Exilkubaner am Sturz von Castro sehr interessiert waren. Im Oktober 1959 warfen US-amerikanische Flugzeuge die ersten Brandbomben auf Kuba ab. Die Brandbomben ließen Zuckerrohrfelder und Zuckerfabriken in Feuer aufgehen. Gelegentlich stürzte ein Flugzeug ab. Das US-Außenministerium bestätigte dann jeweils, dass das Flugzeug von Florida aus gestartet war, beteuerte aber, dies sei gegen den Willen der US-Regierung geschehen. Natürlich war der Abwurf von Brandbomben illegal, aber das kümmerte die CIA nicht. Castro war mit Waffengewalt an die Macht gekommen und wollte seine Revolution auch mit Waffengewalt verteidigen. Doch Kuba hatte kaum Waffen. Mitte 1959 begann José Ramón Fernández, ein Mitglied der Castro-Regierung, Möglichkeiten für Waffenkäufe in Italien, der Schweiz, Westdeutschland und Israel zu sondieren. Er kaufte einige Waffen in Italien, doch Washingtons Druck auf die NATO-Länder verhinderte, dass die Europäer Waffen an Kuba verkauften, und auch die Italiener erklärten, sie könnten leider nicht mehr liefern. Im März 1960 verweigerte das US-Handelsministerium amerikanischen Firmen die Lizenz zum Verkauf von Hubschraubern an Kuba. Dann wendeten sich die Kubaner an Moskau und wurden handelseinig. Ende 1960 trafen die ersten Waffenlieferungen aus der Sowjetunion in Kuba ein. Ein Amerikaner, der die Entwicklung der Feindseligkeiten zwischen den USA und Kuba sehr genau beobachtet hatte, stellte im Oktober 1960 treffend fest: Wir weigerten uns, in Kenntnis ihrer verzweifelten Bemühungen, eine wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen, Kuba zu helfen. Wir nutzten die Einflussmöglichkeiten unserer Regierung, um für die privaten amerikanischen Firmen, die die Wirtschaft der Insel beherrschten, Interessen durchzusetzen und ihren Profit zu vermehren. Sprecher der amerikanischen Regierung bejubelten Batista, huldigten ihm als einem zuverlässigen Verbündeten und guten Freund in einer Zeit, als Batista Tausende ermordete, die letzten Überreste der Freiheit zerstörte und das kubanische Volk um hunderte Millionen Dollar bestohlen hatte. Somit war es unsere eigene Politik und nicht die Castros, die zuerst damit begann, unseren einst freundlichen Nachbarn gegen uns zu wenden. Diese Analyse legte die imperialen Interessen der USA dar und war korrekt. Der Beobachter war kein anderer als John F. Kennedy, der wenig später Dwight Eisenhower als US-Präsident ablösen sollte. Der Abwurf von Brandbomben auf Kuba war natürlich ein illegaler Krieg, wenngleich auf niedriger Schwelle. Kuba war nicht gewillt, dies hinzunehmen und schrieb am 11. Juli 1960 an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrates einen Brief, in dem es gegen die laufenden Verletzungen des kubanischen Luftraumes, die Verluste an Menschenleben und die beträchtlichen materiellen Schäden, die durch Flugzeuge hervorgerufen werden, welche von US-amerikanischem Territorium starten und in verschiedenen Fällen auch von US-amerikanischen Piloten geflogen werden, protestierte. Die Drohungen der wirtschaftlichen Erdrosselung, darunter die Verweigerung der Ölkonzerne, Rohöl zu raffinieren, und die Kürzung der Zuckerquote, seien eine Politik der Intervention in die inneren Angelegenheiten Kubas und der wirtschaftlichen Aggression im Gegensatz zu den grundlegenden Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen. Kuba hatte sich entschieden, die UNO um Hilfe zu bitten, und die Weltfriedensorganisation reagierte prompt. Am 18. Juli 1990 trat der Weltsicherheitsrat zusammen, um das Anliegen von Kuba zu prüfen. Die Diskussion dauerte 2 Tage. Danach sprach sich der Sicherheitsrat dafür aus, die Angelegenheit an die Organisation Amerikanischer Staaten, UAS, zu übergeben. Für Kuba zumindest war das ein enttäuschendes Ergebnis, denn der kubanische Außenminister Raúl Roa, der eingeladen worden war, an der Debatte des Sicherheitsrates teilzunehmen, hatte in seiner Eröffnungsrede erklärt, dass Kuba ganz bewusst die Vereinten Nationen und nicht die UAS als Adressaten seiner Beschwerde ausgewählt habe, weil die USA die UAS weitgehend beherrschten. Roa verwies auf den Fall Guatemala 1954, den die UNO ebenfalls an die UAS überwiesen hatte, und sprach von einer bedauerlichen Entscheidung, weil damals Guatemala keinerlei Unterstützung von der UAS erhalten hatte. Außenminister Roa beklagte vor dem UNO-Sicherheitsrat die Bombenangriffe auf Zuckerfabriken und Zuckerrohrfelder durch US-amerikanische Flugzeuge. Mehr als 350.000 Tonnen Zucker seien vernichtet worden. Roa nannte Namen von Piloten, Daten der Angriffe, Registriernummern der Flugzeuge und andere Details von rund 20 Bombenangriffen. Er erklärte, dass eine Bombe, die nicht detoniert war, die Bezeichnung Bristol Marines trug. In einem anderen Fall wurde das Flugzeug später in Florida entdeckt. Roa betonte, dass Kuba eine US-Invasion fürchte. Weiterhin wies Roa die amerikanische Behauptung zurück, Kuba sei ein kommunistischer Satellit der Sowjetunion und unterstrich, dass die Revolution zum Nutzen der einfachen Menschen sei, in Kuba herrsche jetzt das einfache Volk. Der amerikanische UNO-Botschafter Henry Cabot Lodge hörte sich die Rede des kubanischen Außenministers ruhig an und beteuerte danach, dass die Vereinigten Staaten keinerlei aggressive Absichten gegen Kuba verfolgten. Obwohl ich es als unnötig betrachte, will ich hier und jetzt Castro die immer wieder bekräftigte Versicherung abgeben, dass die Vereinigten Staaten keinerlei aggressiven Ziele gegen Kuba verfolgen, so Botschafter Lodge. Das war eine Lüge, denn die Angriffe auf die Zuckerrohrfelder kamen aus den USA. Doch die Lüge wirkte und die europäischen NATO-Länder stellten sich geschlossen hinter die USA. Wir glauben nicht, dass unser Freund und Verbündeter, die Vereinigten Staaten von Amerika, eine Politik der Aggression gegen Kuba verfolgt, erklärte der italienische UNO-Botschafter Egidio Ortona. Armand Baron, der Botschafter des NATO-Landes Frankreich, sagte, man könne nur beeindruckt sein von der förmlichen Versicherung einer Nicht-Invasion, die der Vertreter der USA an dieser Stelle wiederholt hat. Auch das NATO-Land Türkei versicherte über seinen Botschafter Rifat Menemen-Cioglu, dass man den Worten der USA traue. Wir haben die Erklärung des Vertreters der USA zur Kenntnis genommen, in der er das Dementi seiner Regierung wiederholte, dass keinerlei Überlegungen bezüglich aggressiver Akte bestehen. Aber nicht nur die NATO-Länder stellten sich auf die Seite der mächtigen USA. Mongi Slim, der Botschafter Tunesiens, hob hervor, dass die förmlichen Versicherungen des Vertreters der Vereinigten Staaten, vorgebracht mit seiner gewohnten Aufrichtigkeit, aus unserer Sicht keinen Raum für Zweifel lassen bezüglich der friedlichen Ziele seiner Regierung gegenüber der kubanischen Regierung. Auch der Botschafter Liberias, George Padmore, fand blumige Worte und erklärte, dass es undenkbar sei, dass die großen Vereinigten Staaten in diesen Tagen unseres Herrn das Territorium des kubanischen Volkes angreifen werden und dass seine Delegation von ganzem Herzen das kategorische Dementi der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit solch einer Verschwörung, solch einer Invasion begrüße. US-Botschafter Lodge hatte also die Mehrheit der Botschafter hinter sich, während sich die kleine Insel Kuba in einer isolierten Position befand. Dass Angriffe mit Brandbomben stattgefunden hatten, konnte der amerikanische UNO-Botschafter nicht abstreiten. Die von Kuba vorgelegte Beweislast war zu erdrückend. Daher räumte er ein, es habe zwar solche Bombenangriffe gegeben, beteuerte jedoch, dies sei gegen den Willen der Administration Eisenhowers geschehen. Die Vereinigten Staaten haben das wirksamste und effizienteste Kontrollsystem in Friedenszeiten aufgebaut, um in der Karibik nicht genehmigte Flüge zu verhindern, und bedauern die wenigen Flüge, die trotz unserer restriktiven Maßnahmen doch stattgefunden haben, so Lodge heuchlerisch. Der amerikanische UNO-Botschafter beteuerte, es sind vor allem die Vereinigten Staaten, die wünschen, freundschaftlich mit Kuba verbunden zu sein und die eines Tages irgendwie auch wieder Freunde werden. Der Sicherheitsrat folgte dem Vorschlag der USA und entschied mit einer Resolution, dass es nicht seine Aufgabe sei, sich mit dem Streit zwischen Kuba und den USA zu befassen. Das Dossier werde daher an die Organisation der amerikanischen Staaten, OAS, weitergereicht. Gleichzeitig forderte der sowjetische Botschafter Arkadi Sobolev, der sich bei der Abstimmung enthalten hatte, Hände weg von Kuba. Lasst Kuba sein eigenes Schicksal gestalten. Und protestierte, dass die Angelegenheit der US-Aggressionen an eine Organisation übertragen wird, in der die Vereinigten Staaten einen dominierenden Einfluss haben und dadurch mit Kuba ganz nach Belieben verfahren können. Das Problem mit den Brandbomben wurde an die OAS verschoben, wo, wie erwartet, Kuba keine Hilfe erhielt.